Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 2. September 2007. Es ist der dritte Gottesdienst in der Reihe um die Wiederkunft des Herrn. Das Thema der Predigt lautet die Ewigkeitsdimension. Es spricht Pastor in Rente Johannes Redinger.
Wir kommen also jetzt zum dritten Vortrag. Diese Predigt, die nun unter dem Thema steht, unsere Ewigkeitsdimension. Und damit sind wir da vorgestellt, dass unser Leben ja nicht bis zu unserem Sterben und bis zu unserem Begrabenwerden geht, sondern dass unser Leben eine Ewigkeitsdimension hat. Schon bei der ersten Predigt mit dem Thema die Wiederkunft des Herrn ganz im Zeichen der Gemeinde. Das war wichtig. Wir sehen diese ganzen Fragen für uns im Zeichen, dass wir Gemeinde Jesu Christi sind. Und was das bedeutet, will ich noch einmal in diesem Wort aus Epheser 1 aufnehmen. Und ich denke, wir sollten sehr darauf hören. Das ist nämlich ein ganz zentrales Wort. Ich höre nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, und hat alles unter seine Füße getan. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Da ist es also ganz deutlich ausgesprochen, was unsere Ewigkeitsdimension betrifft, nämlich, er hat ihn gesetzt, Christus, den Herrn, zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir müssen von daher nun erkennen, dass wenn wir über unsere Ewigkeitsdimension als Gemeinde Jesu sprechen, dass wir da zuerst und vor allen Dingen die Ewigkeitsdimension unseres Hauptes, unseres Herrn Jesus Christus erkennen. Und die ist uns nun in 1. Korinther 15, im Auferstehungskapitel Jesu, in einer ganz ungeheuren Weise gezeigt und gegeben. Ich lese als die Ewigkeitsdimension unseres Hauptes die Verse 20 bis 28, wo es nun heißt: Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wobei man für dieses Ende das griechische Wort Telos hören muss. Das meint nämlich auch das Ziel. Dieses Ziel des Hauptes ist nun darin deutlich, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat, denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, dass alles ihm unterworfen ist, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Das ist die Ewigkeitsdimension unseres Herrn Jesus Christus, für uns unser Haupt. Und wenn wir nun gerade diesen Gedankengang von Haupt und Glieder bedenken, dann wird es deutlich, es geht zunächst einmal dann darum, dass ich möchte sagen, der ganze Christus offenbar wird. Der ganze Christus ist nicht das Haupt allein, sondern der ganze Christus ist die Einheit von Haupt und Gliedern. Und das, worauf wir warten, wo wir am ersten Mal gesprochen haben, das ist, dass diese seine Gemeinde, sein Leib bereitet wird. Und das ist das, was nun seit an 2000 Jahren nun schon angefangen ist, dass nämlich aus allen Völkern, Sprachen und Nationen die herausgeführt werden, die eben nun berufen sind zu diesem Leib Jesu Christi. Und deshalb haben wir auch das am ersten Tag schon deutlich gemacht. Wir warten darauf, dass nun der Leib vollendet wird. Soll ich sagen, die volle Zahl derer, die in dieser Weise gerufen sind, herzukommt. Und der Abschluss ist ja nun wirklich das, was wir an diesem Wort von der Entrückung nun festmachen, dass nun an diesem Tag, wo das geschieht, nun die Vereinigung aller Glieder am Leibe Christi, derer, die bei dem Herrn schon sind, wie auch die, die noch leben, nun wirklich zusammengefasst werden und mit dem Haupt vereinigt werden. Und dann wird der ganze Christus offenbar werden. Und jetzt geht es dann darum, dass nun dieser ganze Christus diese Aufgabe des Hauptes, diese Ewigkeitsdimension des Hauptes erfüllen kann. Alles das, was wir nun hier in 1. Korinther 15 gelesen haben, betrifft uns eben wirklich ganz existenziell, weil wir mit hineingenommen sind in dieses, was der Gott, der Vater, dem Sohn aufgetragen hat. Ich will es noch einmal in diesem letzten wenigsten lesen. Ihm muss alles unter die Füße geworfen werden, gesetzt werden. Und dann heißt es, wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Das ist das letzte Ziel, das wir in der Bibel überhaupt finden, was am Ende sein muss, dass alles, Tapanta, das All, alles in allem wieder Gott dem Vater zurückgegeben wird. Das ist die Ewigkeitsdimension, von der wir reden. Und nun möchte ich von dem angegebenen Text nun weitergehen. Ich lese noch einmal das, was Sie ja nun schriftlich auch auf dem Programm für heute haben. Johannes sagt in Offenbarung 22, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, im himmlischen Jerusalem. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Das ist das Signum, das nun diesem Leib Christi in jedem Einzelnen gegeben ist. Dieser Leib Christi ist ja aus vielen Gliedern und Organen und Zusammenhängen zusammengesetzt. In ganz Verschiedenartigkeit auch der Aufgabe dessen, was dem Einzelnen dann zukommt. Die Aufgabe und das, was in unserem Leben nun Gestalt gewinnen soll, das ist ganz verschieden, je nachdem, wie es eben der Leib nötig hat. Aber das, was ihnen allen gehört, ist dieses Signum. Da ist hier zuerst einmal davon die Rede, seine Knechte. Sie werden ihm dienen. Sie werden sehen sein Angesicht. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Das ist gleichsam das Qualitätssiegel, das jedes in seiner Weise leben darf. Und so wollen wir uns wenigstens kurz hineinfinden in diese hier genannten Zeichen. Ich bin hängen geblieben natürlich schon damit, dass es da heißt, und seine Knechte werden ihm dienen. Und da lese ich natürlich nun bei dem Wort Knechte das Wort Sklaven. Leibeigene. Und das ist eine Frage, ja, ist das nicht eine Herabwürdigung? Denn wenn wir von Knechte hören, dann ist ja schon im Hintergrund knechtisch. Das heißt also nun einfach unterworfen unter einem anderen Willen. Man muss das im Zusammenhang recht sehen. Wenn hier das verbunden ist, nicht Knechte irgendwie, sondern seine Sklaven, seine Leibeigenen, was will mir denn das sagen? Ich möchte dazu aus Offenbarung 5 nun doch den Zusammenhang deutlich machen. In Offenbarung 5 wird der Thron des Lammes, das Lamm, gezeigt. Da heißt es nämlich, wie diesem Lamm die Macht alles übergeben wird. Da heißt es, und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Und was sind nun die Strophen dieses neuen Liedes? Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen erkauft aus allen Völkern, Sprachen und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Da heißt es, du bist geschlachtet, das Lamm, und hast erkauft Menschen. Erkauft für Gott. Und da wird nun hier deutlich, was gemeint ist mit diesem Sklaven. Denn der Sklave wurde erkauft. Für ihn wurde ein Preis bezahlt. Und damit war er nun eben Leibeigener dessen, der ihn erkauft hat. Und wenn also hier nun in der Herrlichkeit am Throne Gottes gesprochen wird von Menschen, die Jesus erkauft hat, dann wird klar, dass das ein Erkauftsein in der Liebe. Denn ich will einen Vers zitieren von Margret Birkenfeld. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Lied kennen. Für mich gingst du nach Golgatha. Für mich hast du das Kreuz getragen. Für mich ertrugst du Spott und Hohn. Für mich hast du dich lassen schlagen. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nicht begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete an. Da ist das zum Ausdruck gebracht, was wir nun wirklich empfinden oder was unser ganzes Leben bestimmt. Er hat uns erkauft in solcher Weise, dass er diesen ganzen schweren Weg nach Golgatha für uns, für mich gegangen ist. Deine Liebe ist so groß, dass ich sie nicht begreifen kann. Ich bete an und danken will ich dir dafür. Und so ist dieses, die hier nun in dieser Weise am Thron Gottes stehen, so gezeichnet, dass wir mit Freuden darin unseren ganzen Lebensinhalt in Ewigkeit haben, nämlich ihm zu dienen, das zu erfüllen, was er uns nun gibt, zu leben und zu tun. Das also soll uns hier deutlich werden, was dahinter steht, wenn es hier heißt, seine Knechte werden ihm dienen. In Liebe, weil sie nichts Lieberes tun, als wirklich ihm nun ganz und gar zur Verfügung zu stehen. Das ist das eine. Seine Knechte werden ihm dienen. Und dann kommt ein zweites. Und sehen sein Angesicht. Das hat auch einen besonderen Zusammenhang. Den entnehme ich aus dem ersten Johannesbrief. Dort schreibt der Apostel: Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sind. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar werden wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Da habt ihr den Zusammenhang, um was es hier geht. Ihn sehen kann man nur, wenn man ihm gleich geworden ist. Wesenhaft. Wirklich so eins mit ihm, dass sein Leben unser Leben ist und unser Leben sein Leben ist. Und so werden wir ihn dann auch von Angesicht zu Angesicht sehen können. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber er hat es so ausgedrückt: Wenn es einer Seele, einem Menschen gelänge, bis an den Thron Gottes zu kommen, und er hätte noch nicht den Charakter, den Lichtcharakter des Thrones Gottes, er würde von diesem Licht einfach zurückgeworfen werden. Ihn anschauen, wie er ist, das können nur die, in denen die Gnade Gottes das erreicht hat, dass sie wesenhaft so ihm gleich geworden sind. Ich denke manches Mal, wie Paulus den Galatern einmal schreibt: Meine Lieben, die ich abermal mit Ängsten gebäre, bis Christus in euch eine Gestalt gewinnt. Das heißt, eine Ausprägung, die begrenzt in der ganzen Kleinheit unseres eigenen Lebens ist, aber doch wesenhaft ihm entspricht. Das ist das zweite dieses Siegels. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und wenn ich darüber nachdenke, dann ist vor mir immer wieder das Bild eines Malers, eines Künstlers. Wenn er ein Bild gemalt hat, dann im Werden ist das immer wieder so, dann wird das noch verbessert und dann wird das noch etwas anders dargestellt. Wenn es fertig ist, wenn es so ist, wie es der Meister wirklich nun haben möchte, dann signiert er es. Dann schreibt er seinen Namen drunter. Nicht vorher. Aber dass er nun seinen Namen darunter schreibt, das ist ganz wichtig, denn wir alle wissen, wie bei den alten Meistern nun eben wichtig ist, dass sie wirklich gezeichnet sind von der Hand des Meisters. Sein Name wird an ihren Stirnen sein. Das wird dann geschehen, wenn der Herr mit uns ans Ziel gekommen ist. Wenn wir das geworden sind, was er braucht. Denn wir müssen doch das eine sehen, wenn wir den Leib nun betrachten, dann müssen wir immer wieder sehen, wie sieht denn Jesus das Haupt uns? Er sieht uns. Ja, ich will es jetzt wirklich noch einmal nach an dem anderen Wort sagen. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist es, was als Schlussstein unseres Lebens gleichsam nun sein wird. dass in allem wir, wohin wir auch kommen, den Wesenszug, den Namenszug unseres Hauptes tragen. Und damit wirklich nun auch, wie es einmal heißt, dass wir erlöst sind, sein Eigentum zu sein. So signiert uns der Geist Gottes in Ewigkeit. Und so möchte ich einfach abschließen, indem ich den Vers zitiere, den wir nachher miteinander singen werden. Aus dem Lied, ich bete an die Macht der Liebe. Da ist der letzte Vers. O Jesu, dass dein Name bliebe, ich würde sagen, dein Wesen bliebe, im Grunde tief gedrückt ein. Möcht deine heilige Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein, im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Amen. Amen.